Sportland.
Am Mikrofon begrüßt Sie Burkhard Tillner. Wir sind zu Gast in Barsinghausen beim Niedersächsischen Fußballverband, denn morgen beim 45. ordentlichen Verbandstag wird hier eine Ära enden. Nach 27 Jahren Tätigkeit im Verband wird Karl Rothmund als Präsident des NFV, der er seit 12 Jahren ist, zurücktreten. Wir wollen zurückschauen auf diese lange Zeit und erfahren, wie das Feld bestellt ist, das er seinem Nachfolger hinterlässt. Herzlich willkommen, Karl Rothmund. Und gleich die erste Frage. Was überwiegt eigentlich nach dieser langen Zeit mehr? Die Freude über das Erreichte oder mehr die Wehmut über den bevorstehenden Abschied?
Ja, erstmal guten Abend. Aber der Abschied hat ein bisschen Wehmut, aber vor allen Dingen hat der Abschied sehr viel damit zu tun von Dankbarkeit. Ich habe in diesen 12 Jahren, vorher war ich ja Direktor dieses Verbandes, in diesen 12 Jahren sehr viel erlebt, das man nur erlebt, wenn man ehrenamtlich tätig ist. Die Akzeptanz dann eben auch im ehrenamtlichen Bereich, weil man selbst als Präsident ehrenamtlich ist. Zweitens die Zusammenarbeit im Norddeutschen und beim Deutschen Fußballbund. In diese Zeit fällt die Weltmeisterschaft 2005, 2006 hinein, indem ich verantwortlich war für den Spielort Hannover und ich war verantwortlich später für 2011 für Wolfsburg. Das kannst du nicht in der Wirtschaft erreichen mit so viel Geld, du verdienst, wie auch immer. Das werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Die Weltmeisterschaft 2005, den Confederation Cup und dann 2006 die Weltmeisterschaft. Ich bin mit dem Deutschen Fußballbund bei der Europameisterschaft in Österreich gewesen, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Und ich habe einmal der Delegation des DFB angehört bei der Eröffnung des Stadions in Danzig, bei der Nationalmannschaft. Das war auch ein Erlebnis für mich. Also ich gehe in großer Dankbarkeit in den Ruhestand und den Ruhestand brauche ich jetzt auch mit 74. Werde noch ein bisschen was in den Bereichen machen, wo ich eigentlich herkomme aus der Wirtschaft, aber auch immer in der Zusammenarbeit mit Fußball. Ansonsten ist, wie gesagt, die Dankbarkeit sehr groß.
Sie haben sogar noch eins vergessen. Sie haben ja unglaublich viele Menschen kennengelernt und ich freue mich, einen Ihrer Wegbegleiter hier begrüßen zu dürfen. Den habe ich gerade. Wir sind beim Niedersachsenabend des NFV vom Abendbrottisch weggezerrt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich begrüße den ersten Vizepräsidenten des DFB, Dr. Rainer Koch, Amateure. Sie sind Wegbegleiter von Karl Rothmund und was ich ja spannend finde, wir sind ja ganz unter uns, vielleicht können Sie mal uns sagen, Sie kennen ihn ja anders, kennen den anders als wir Journalisten. Was sind so die hervorstechenden Charaktereigenschaften von diesem Karl Rothmund?
Ja, guten Abend. Ja, ich kenne den Karl seit inzwischen fast genau 20 Jahren. Ich selber bin 1998 damals Sportgerichtsvorsitzender im DFB geworden und seit 2007 sind wir ganz eng verbunden im DFB-Präsidium in der Zeit, wo Karl Rothmund auch Vizepräsident war und jetzt über die Konferenz der Landesverbandspräsidenten, in der ich den Vorsitz habe. Und genau dort erlebe ich den Karl Rothmund auch so, wie er immer ist, streitbar, höchst sachkompetent. Selbstbewusst, immer durch und durch Norddeutscher, Niedersachse, auch im Wissen, dass Niedersachsen zwar ein bedeutsamer Landesverband ist und der Norden, aber ganz alleine kann man es auch nicht schaffen. Und deswegen habe ich natürlich über die Jahre hinweg Karl Rothmund auch immer als einen fairen, sehr erfolgsorientierten Partner kennengelernt. Und ich selber komme ja aus Bayern. Und das sind die beiden größten Landesverbände im DFB, Bayern und Niedersachsen. Und wenn wir zwei uns einig sind in der Durchsetzung von Vorstellungen, dann kann man auch vieles auf den Weg bringen. Und wir sind, glaube ich, beide große Streiter für den Amateurfußball. Ohne Karl Rothmund wäre der Amateurfußball im deutschen Fußball heute nicht so positioniert, wie es der Fall ist.
Versuchen wir einfach mal, das Wirken von Karl Rothmund im Fußball zusammenzufassen, also 27 Jahre in einer Zusammenfassung abzubilden, ist fast unmöglich. Mein Kollege Jörg Schimmelpfennig, der präsentiert uns daher jetzt einen winzigen Auszug und nennen wir es mal markante Punkte aus dem Leben eines Machers.
Fußball und Karl Rothmund ist eine Verbindung, die lange währt. Im Alter von 9 Jahren schnürte Rothmund seine Fußballschuhe als Mittelstürmer für den TSV Langreda und setzte als Mittelläufer seine aktive Karriere beim TSV Egesdorf fort. Hier war er beteiligt am Aufstieg der B- und A-Jugend in die jeweils höchste Spielklasse. Schon mit 18 Jahren übernahm Rothmund in Langreda die Leitung der Fußballsparte. Es folgten fernab des Rasens Aktivitäten in der Kommunalpolitik. 7 Jahre war er Bürgermeister von Basinghausen, der Heimat des Niedersächsischen Fußballverbandes. 1990 entschied er sich gegen ein Angebot, Finanzvorstand einer Maschinenbaufabrik zu werden und wurde Direktor beim NFV. 2005 wurde er Nachfolger von Engelbert Nelle als NFV-Präsident. Er war wesentlich am Umbau des Verbandes zu einem Dienstleistungsunternehmen beteiligt, schaffte dabei neue Führungsstrukturen. Als DFB-Vizepräsident gestaltete er weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus die Geschicke des deutschen Fußballs. Höhepunkte seiner Funktionärskarriere sind sicher die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 im eigenen Land. Bemerkenswert ist auch sein über das Wirken in den Verbänden hinausgehendes Engagement in der Robert Enke und in der Egidius Braun Stiftung.
Es ist schon sehr viel gerade zu hören gewesen, aber man kann es gar nicht zusammenfassen, was alles passiert ist. Aber blicken wir nochmal zurück, 1990. Die Entscheidung, in Basinghausen beim NFV anzufangen, eine gute Entscheidung.
Ja, also im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Sie ist nicht geprägt worden von finanziellen Vorstellungen. Also ich konnte mich von dem Gehalt als Direktor dieses Verbandes auch ernähren, damit das klar ist. Aber es war einfach die Entscheidung. Ich wohne 5 Kilometer von der Verwaltung des Verbandes entfernt. Ich war 47 Jahre, ich wollte noch mal was anderes machen. Unsere Kinder waren mit ihrer Ausbildung fertig, unsere beiden Kinder. Und ich habe eine vertragliche Regelung gehabt, die es sehr schwer machte, dass man mich vor meinem 62. Lebensjahr irgendwo entließ beim Verband, weil letztlich da musste ich also schon silberne Löffel geklaut haben, wenn ich dann entlassen worden wäre. Und dieses alles zusammen, dieses Konglomerat, dass man eben nicht, ich hatte früher immer Verträge 3 oder 5 Jahre, die waren befristet, als leitender Angestellter in mittelständischen Unternehmen, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache das. Aber ich habe nicht erwartet, welche Schwierigkeiten ich in den ersten Jahren hier bei dem Verband hatte. Danach, muss ich sagen, war ich also mehr als zufrieden. Und ich habe das heute im Präsidium und Vorstand auch gesagt, sehr dankbar, dass ich diesen Verband sowohl von der Verwaltungsseite als auch von als Präsident führen konnte. Und ich will das nochmal zurückgeben zu Rainer Koch. Ich glaube, wenn wir beide nicht viele Dinge gemeinsam energisch vorangebracht hätten, und vor allen Dingen auch er, das ist noch viel wichtiger, als in der Funktion, in der er ist, dann würden einige Dinge nicht laufen. Wir kommen vielleicht nachher noch auf die Regelung der dritten und vierten Liga zu sprechen. Also es gibt schon für zwei große Flächenländer wie Bayern und Niedersachsen Gemeinsamkeiten. Ja, und ich denke mal, dass meine Frau, die mit Fußball nicht so viel im Sinn hatte, weil sie wusste, als ich selbst Fußball gespielt habe, das Spiel war nicht so entscheidend, war nicht das Entscheidende. Entscheidend war so die zweite, dritte Halbzeit, weil ich dann sehr spät nach Hause gekommen bin. Deshalb war Fußball für sie also immer so eine Abwehrhaltung. Aber sie hat nachher hier gesehen, was Fußball auch alles bedeutet, auch die ganzen sozialen Aspekte, sodass sie nachher auch mit meiner Entscheidung sehr einverstanden war.
Es war ja kein leichter Beginn. Sie hatten Probleme zu lösen, wirtschaftliche Probleme, die der Verband auf einmal vor denen er stand. Sie haben sie gelöst, sie haben aber auch unglaublich viel vorangetrieben. Sind so einer wirklich, das Wort Macher trifft auf Sie zu. Ich fasse einfach mal zusammen für das heutige DFB-Netz, das überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus dem Liga-Alltag. Da ist in Niedersachsen der Grundstein gelegt worden mit der Einführung des SIS, Sportinformationssystems. Ganz aktuell hat der NFV als erster Regionalverband einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Frage nochmal an Herrn Koch. Karl Rothmund, ein Mann, der Probleme löst und vieles vorantreibt. Ist das auch so eine Charaktereigenschaft von ihm?
Ja, ganz sicher. Sie haben vorher selber gesagt, Karl Rothmund, der Macher. Und ich denke, er ist nicht Jurist wie ich. Deswegen geht er auch etwas anders an die Dinge heran und schaut erstmal, dass Probleme gelöst werden und kommt dann hinterher auf mich zu oder auf andere Juristen und fragt dann, wie müssen wir das jetzt einkleiden, um das dann auch rechtlich alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber Karl Rothmund ist ein Problemlöser, ist vor allen Dingen jemand, der die Probleme auch sehr frühzeitig miterkennt. Nicht umsonst hat er die Digitalisierung vielleicht schon als einer der ersten als Thema des Fußballs miterkannt. Und das gilt auf alle, für alle Bereiche. Und deswegen ist der NFV heute auch einer der mit Abstand modernsten und bestausgestatteten Verbände in Deutschland.
Beide Personen hier sind so mit dafür verantwortlich, dass es auch ein weiteres neues Projekt gibt. Es gibt Live-Bildübertragungen von Spielen aus dem Amateurbereich über das Internet. Spiele aus der Regionalliga Nord, der Oberliga werden ja teilweise sogar aus der Landesliga sind live zu verfolgen. Also die Spuren, die sie hinterlassen, sind groß. Aber ich frage noch einmal Herrn Dr. Koch nach. Auch Ihr Heimatverband in Bayern hat diese Stream-Technik, die Live-Übertragung von Spielen aus der Bayernliga über das Internet mit vorantreibt. Birgt das nicht auch Gefahren für die Clubs? Sprich, wenn jetzt der eiskalte Novemberwind über die Plätze weht, da kann sich der ein oder andere potenzielle Zuschauer schon mal überlegen, das Ganze zu Hause von der Couch zu verfolgen. Und fehlen da nicht dann vielleicht die Eintrittsgelder? Ist das nicht auch ein Problem?
Ich glaube, andere Probleme sind viel, viel wichtiger erkannt zu werden. Übrigens ist es gut, dass er sich's überlegt. Er wird nämlich ganz schnell in den Überlegungen zum Ergebnis kommen, dass er natürlich zum Platz geht, wird sich aber auch überlegen, welchen Mehrwert er jetzt bekommt. Wir müssen doch sehen, Amateurfußball hat über die Jahre hinweg mit vielen Problemen zu kämpfen. Und ich erinnere daran, Feldhandball war mal eine ganz große Sportart in Deutschland. Heute, die jungen Menschen wissen überhaupt nicht mehr, was Feldhandball ist. Und ich glaube, uns beide eint die Vision, dass wir alles dafür tun müssen, dass Amateurfußball auch in 20, 30 Jahren noch die beliebteste Sportart bei jungen Menschen ist. Junge Menschen leben heute mit digitalen Angeboten. Und wer heute zum Platz geht, der fragt sich doch sehr schnell auch, ob er eine Situation auch nochmal nachverfolgen kann. Warum wollen wir nur eine Wiederholung im Profifußball mit sehen, die über die Stadion, über die Stadionanzeigetafel kommt? Das wird es auf Amateurfußballplätzen nicht geben, aber schon in wenigen Monaten werden wir in der Lage sein, auf Amateurfußballplätzen auch nochmal eine Elfmetersituation, ein schönes Tor direkt am Platz nachzuvollziehen. Wir werden auch auf einmal wieder überlegen können, die Vereine, ob wir nach dem Spiel wieder neu zusammenkommen können in den Gaststätten. Alles heute ganz stark zurückgegangen. Vielleicht ist man wieder bereit, zusammenzukommen, sich das Spiel noch einmal in Ausschnitten anzuschauen. Das wird auch möglich sein. Es geht also nicht so sehr darum, die Spiele live zu übertragen, sondern die Bildangebote zu schaffen, um dann hinterher den Menschen das Erlebnis Amateurfußball noch viel näher zu bringen. Und deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass unter dem Strich die Bindung an den Verein, das Mitwirken, das Miteinander im Verein wieder stärker wird, wenn ich eben auch die modernen Angebote des digitalen Zeitalters auch im Amateurfußball mit zunutze machen kann.
Spannend. Es bleibt spannend, wie es auch beim NFV spannend bleibt. Wir haben jetzt schon einiges gehört, geklärt. Wir haben aber auch noch offene Fragen. Wer wird die Nachfolge Karl Rothmunds antreten als NFV-Präsident? Und natürlich wollen wir auch die aktuelle Situation des Fußballs in der Spitze und der Breite noch ein wenig mehr beleuchten. Das alles nach ein paar Takten Musik. NDR 1 Niedersachsen, Sie hören die Sendung Sportland, heute aus Basinghausen. Morgen tritt Karl Rothmund als Präsident des NFV zurück und die Nachfolge, das ist kein Geheimnis, wird Günter Distelrath antreten. Karl Rothmund, warum ist aus Ihrer Sicht das genau der richtige Mann für diesen Posten und wie zukunftssicher werden Sie Ihrem Nachfolger dem Verband überlassen?
Ja, zunächst muss man ja sagen, dass die Planungen des Niedersächsischen Fußballverbandes von allen getragen in eine ganz andere Richtung ging. Eigentlich sollte mein Nachfolger beim letzten Verbandstag Reinhard Grindel werden. Reinhard Grindel ist nun Präsident des Deutschen Fußballbundes geworden und er ist es nicht geworden, weil Karl Rothmund das wollte, sondern er ist es geworden, weil eben alle im Amateurbereich in der Situation den Präsidenten wählen wollten, der, von dem sie glaubten, dass er den Amateurbereich wirklich energisch vertreten kann, ohne Vorbedingungen in Verhandlungen auch mit der Liga hineingeht. Und da ist ja gerade Dr. Koch derjenige, der dort eben auch jetzt ganz entscheidend die Interessen des Amateurlagers vertritt. Das ist dann dazu gekommen, dass es eine einstimmige Empfehlung gab für den Bundestag und einen Vorschlag, dass Reinhard Grindel das wurde. Und damit sind natürlich alle Planungen des Niedersächsischen Fußballverbandes in der Personalpolitik ein bisschen auf den Kopf gestellt worden. Und da ist es uns natürlich nicht gelungen, in kurzer Zeit jemand zu finden. Lieber Herr Dinder, Sie sprechen ja auch das Alter von Günter Distelrath an, jemand zu finden, der im Bereich von 50 Jahren ungefähr in der Lage war, diesen Verband zu führen. Und deshalb ist Günter Distelrath der Kandidat des gesamten Verbandes und er wird diesen Verband auch in den nächsten Jahren dahin führen, dass wir dann nachher eine entscheidende Verjüngung bekommen werden. Aber er ist in der Lage, aufgrund der sechsjährigen Tätigkeit als Schatzmeister aufgrund der Tätigkeit, die er über Jahrzehnte im Vorstand von großen Vereinen beim TSV Basinghausen. Er war nämlich hier in Basinghausen mal stellvertretender Vorsitzender im Vorstand der Stadtsparkasse und beim MTV Salzgitter gemacht hat, weiß er, wie Sport tickt. Er weiß generell auch, wie man Unternehmen führt. Er ist über Jahrzehnte im Sparkassenbereich tätig gewesen. Er war zum Schluss, ich glaube, 17 Jahre Geschäftsführer des Sparkassen- und Giroverbandes. Er wird diesen Verband in seiner Art führen und er wird in diesem Verband seine Schwerpunkte setzen. Und ich bin sicher, dass wir in spätestens 6 oder 9 Jahren dann also auch einen effektiv arbeitenden jüngeren Vorstand bekommen. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige Mann.
Perfekt. Was Sie sich immer auf die Fahne geschrieben hatten, war ja auch der Kontakt zur Basis. Man hört, dass es im Amateurfußball immer schwieriger wird, Männer fürs Ehrenamt oder Personen fürs Ehrenamt zu gewinnen. Ich habe vor 14 Tagen mal selber so einen Versuch gestartet, einen Verein besucht, Blau-Weiß-Hollage im Kreis Weser-Ems, ein Verein, der neben einer Bezirksligamannschaft 30 Mannschaften pro Saison auf den Rasen bringt, eine herausragende Jugendarbeit macht, und habe mich mal umgehört, wie die Arbeit vonstatten geht, was für eine Leidenschaft da zu spüren ist und auch die Sorgen gehört. Und dann habe ich auch gefragt, wie Sie mit dem Verband zufrieden sind. Und es gab da so zwei Punkte. Einmal wurden hohe Passgebühren angesprochen. In Zeiten von elektronischer Verarbeitung wäre das noch nötig. Und dann gab es noch eine Sorge, die uns jetzt der blau-weiße Helmut Wellbrock schildert, als der DFB aufforderte, Futsalmannschaften zu gründen. Da wurde man in Holland aktiv und hatte plötzlich ein Problem mehr.
Die Verbände sind aufgefordert, Futsal anzubieten. Ja, und wir als Verein Blau-Weiß-Hollage haben das versucht, hier auf Kreisebene mitzutragen. Und als es endlich darum ging, Termine festzulegen und wahrzunehmen, da ist dann nur noch Blau-Weiß-Hollage übergeblieben aus dieser Region. Und wir müssen jetzt also in Richtung Hannover, Rinteln und Hildesheim fahren, um dort auf Verbandsebene mit Futsal zu spielen. So, die Kosten tragen wir selber. Es gibt keine Unterstützung seitens des Verbandes. Stichwort Erstausstattung. Genauso bei den Schiedsrichterkosten, 500 Euro, die wir auch dann zusätzlich aufwenden müssen. Da hätte man sich gewünscht, dass man dann sagt, okay, so ein kleiner Zuschuss für die Vereine, die das schaffen, jetzt am aktuellen Spielbetrieb teilzunehmen, kann man das gewährleisten. Vielleicht kommt da ja noch was, man weiß es nicht. Die Hoffnung sollte man nicht aufgeben.
Also die Hoffnung haben Sie noch nicht aufgegeben. Karl Rothmund, ganz konkret, juckt's da jetzt nicht in den Fingern, so als eine der letzten Amtshandlungen, diesen Leuten da, diesen engagierten Männern und Frauen in Hollage zu helfen? Die wollen doch nur Futsal spielen, das umsetzen, was der Verband wünscht. Können Sie da nicht irgendwie mal?
Also zunächst mal die Diskussion über Gebühren, Verwaltungskosten ist eine Diskussion, die niedersachsenweit ist. Vor einigen Monaten ist auf meinen Vorschlag ein Arbeitskreis Finanzen eingerichtet worden, der sich damit beschäftigt, dass wir erstmal in Niedersachsen in allen Kreisen gleiche Verwaltungskostenbelastungen geben. Die haben wir bisher noch nicht, sondern wir haben also nur in unserer Finanzordnung die Mitteilung, die Auflistung von bis. Und das ist der erste Punkt der Kritik. Der zweite Punkt ist, und da haben die bei den Passgebühren, was Sie gerade gesagt haben, ist natürlich, dass wir eine Digitalisierung haben, dass wir natürlich die Elektronik haben. Aber bisher ist es so, Sie werden es nicht für möglich halten, wir haben es ausgerechnet, dass die Kosten damit zurzeit noch höher sind, als wenn wir es wegfallen lassen. Und aus dem einfachen Grund, weil wir einen unglaublichen Beratungsbedarf haben und sehr viele Dinge leider Gottes falsch laufen. Aber das ist ein Punkt, den wir genau im Auge haben. Und wir werden mit Sicherheit, wenn sich das eingependelt hat, das hat sich immer noch nicht in den Vereinen vernünftig eingependelt, wahrscheinlich auch, weil zu viel Fluktuation dort in den Ehrenamtlichen ist, dann werden wir dort etwas tun. Also die Frage der Kostenbelastungen in diesem Bereich ist ein Thema der nächsten Jahre. Die Gremien des Verbandes haben es beschlossen. Dieser Arbeitskreis ist institutionalisiert und wird arbeiten. Bei Futsal ist es so, dass der Norddeutsche Fußballverband auf der Ebene Zuschüsse zahlt. Ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal gehört, in welcher Art und Weise das hier läuft. Das ist ein Punkt, das will ich jetzt offen sagen, ich kann nicht zusagen, dass das gemacht wird. Aber wir müssen uns dann mal mit der Frage beschäftigen, wer spielt eigentlich Futsal, auf welcher Klasse, welche welche Entfernungen werden gefahren, ob man dort zumindest mal in den nächsten Jahren, ich sage mal, um Futsal voranzubringen, einen gewissen Fahrtkostenzuschuss zahlt, so ähnlich wie wir das ja machen bei den Inselvereinen, die also, da gibt es ja Zuschüsse, weil, wenn du mit der Fähre darüber fährst und so weiter. Also das ist zumindest ein Punkt, das werde ich aufnehmen und werde das an meinen Nachfolger weitergeben, dass man sich mal um diese Dinge kümmert. Aber Sie wissen selbst, Futsal ist eine Fußballart, die nicht von allen geliebt wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben Futsal in Niedersachsen erstmal institutionalisiert im Jugendbereich, weil wir glauben, wenn die Altherren wirst du nicht mehr zum Futsal in der Halle bringen. Aber wir wollen im Jugendbereich und im Schulbereich und an den Universitäten das fördern. Und in der Fläche, und ich kenne den Verein auch sehr gut, den Sie genannt haben, das ist ein exzellenter Verein, wirklich ein exzellenter Verein. Wenn du Probleme in der Fläche, wirst du nicht so schnell Futsalvereine finden. Und vor allen Dingen, du hast auch nicht immer die Hallenkapazitäten, das durchzuführen. Ein Thema wird aufgegriffen, muss das nächste Präsidium, der Spielausschuss damit beschäftigen. Und das wird passieren, das können Sie gerne weitergeben.
Na wunderbar, also die Hoffnung bleibt bestehen. Schauen wir ein paar Ligen höher. Und wenn ich schon Dr. Rainer Koch neben mir sitzen habe, der sich nun wirklich auskennt und sehr damit beschäftigt hat, wie es um die Regionalliga bestellt ist, die Aufstiegsmöglichkeiten zur dritten Liga, dann ist das eine problematische Angelegenheit, die wir da ansprechen. Es gibt 5 Meister und nur 3 Aufsteiger bisher. Das ist eine unglückliche Situation. Wie weit ist man beim DFB? Können Sie schon so, ich sag mal, so eine Wasserstandsmeldung sagen, wie sich das entwickeln wird?
Gut, ich komme ja direkt von der heutigen Sitzung des DFB-Präsidiums. Wir haben für den 8. Dezember einen außerordentlichen DFB-Bundestag, das ist die Generalversammlung, die eigentlich alle 3 Jahre stattfindet, einberufen, auch um die DFB-Akademie, die in Frankfurt den neuen DFB mit dem Verwaltungsgebäude des DFBs und der Akademie die Errichtung endgültig final zu beschließen, um auch den Grundlagenvertrag noch einmal mit allen Zusatzvereinbarungen zwischen DFB und DFL bestätigen zu lassen. Und der dritte wichtige Punkt, der auf der Tagesordnung steht, ist die Frage der Aufstiegsregelung zwischen der dritten Liga und der Regionalliga. Ja, wie steht es? Jeder, der sich auskennt mit einer Spielklassenpyramide weiß, dass die Ursache der ganzen Problematik darin besteht, dass wir keine zweigleisige dritte Liga haben. Wir haben sie mit gutem Grund nicht. Wir haben schon schwer damit zu kämpfen, für die eingleisige dritte Liga wirtschaftliche Verhältnisse herzustellen, mit denen die Vereine zufrieden sind. Weil wir aber keine 2 dritten Ligen haben, entsteht das Problem, dass darunter auf der 4. Ebene, auf der regionalen Ebene eben 5 Ligen sind. Das kannst du versuchen, in den Griff zu bekommen. Das wird ja auch immer wieder gesagt, ist doch ganz einfach, macht 4 Ligen, 4 Aufsteiger. Ja, wir werden aller Voraussicht nach einen weiteren Aufstiegsplatz für die Regionalligisten schaffen, mit der Folge natürlich, dass aus der dritten Liga 4 Mannschaften absteigen. Das scheint bei 20 Mannschaften mir zumutbar zu sein. Dann ist es aber immer noch ein Aufsteiger zu wenig. Kann man nur lösen, indem man aus 5 Regionalligen 4 macht. Wer das fordert, wer also mantrahaft immer sagt, der Meister muss aufsteigen, der muss auch parallel dazu einen Vorschlag auf den Tisch legen, wie das gehen soll mit 4 Ligen. Nun ist es so, dass, wie Sie wissen, Deutschland nicht gleichmäßig besiedelt ist und deswegen auch die Mannschaften nicht gleichmäßig verteilt sind. Entlang der Rhein-Main-Linie sind die großen Städte, Nordrhein-Westfalen, der Südwesten Deutschlands, Baden-Württemberg. Und deswegen ist es heute so, dass im Bereich der Regionalligen Südwest und West, also in Nordrhein-Westfalen und im ganzen südwestdeutschen Bereich bis hin nach Hessen und Württemberg, ungefähr 50% der Menschen leben, der Vereine, Fußball spielen, der Mannschaften sind. Und deswegen muss man auch anerkennen, aus den ländlichen Bereichen, das sieht Herr Rothmund genauso wie ich, dass dann eben auch die Hälfte der Aufsteiger in diese Bereiche geht. Also sind 2 Aufsteiger von 4 weg. Bleiben noch 2 weitere Aufstiegsplätze. Und das bedeutet, dass die Regionalliga Nord, die Regionalliga Nordost und die Regionalliga Bayern 2 Möglichkeiten hat. Entweder man schließt sich zusammen zu 2 Regionalligen oder man akzeptiert, dass das Prinzip der Meister muss aufsteigen nicht umgesetzt werden kann. Und wenn Sie aus 3 Ligen 2 machen, soweit ich die Landkarte im Kopf habe, gibt es keine gemeinsame Grenze zwischen der Regionalliga Nord und Bayern, sondern da liegt die Regionalliga Nordost dazwischen, kann die Lösung dann nur darin bestehen, dass der Bereich der Regionalliga Nordost verteilt wird auf die bisherigen Regionalligen Nord und Bayern. Das hat zur Folge oder hätte zur Folge, dass Sachsen und Thüringen zu Bayern käme und der Rest des Nordostens zum Norden. Das hätte zur Folge, dass man aus Cottbus bis nach Flensburg fahren müsste und aus Bautzen bis nach Memmingen über 600 Kilometer, statt bislang ein Spiel etwa Bautzen gegen Cottbus zu haben. Das will im Nordosten auch verständlicherweise niemand. Deswegen haben die Vereine der Regionalliga Nordost und der dritten Liga aus dem Osten vorgestern erklärt, dass sie auf jeden Fall wollen, dass die Regionalliga Nordost erhalten bleibt. So, und wenn man das zum Ergebnis hat, dann muss man leider sagen, dass man nicht aus drei Ligen das Prinzip verwirklichen kann, dass der Meister aufsteigt. Und deswegen werden wir uns jetzt im nächsten Schritt dann darüber zu unterhalten haben, wie die Relegation aussehen kann. Aufstiegsrunde oder eine im Wechsel, eine Liga stellt mit dem Meister den Aufsteiger. Und das müssen wir den Menschen jetzt erklären, das müssen wir den Fans erklären. Oder aber alternativ müssen wir sagen, wir machen zwei Ligen aus diesen drei Regionalligen. Wir lösen die Regionalliga Nordost auf. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich halte das für unzumutbar. Wenn, dann muss das der Nordosten selber machen. Und ich glaube, die Position im Norden ist genauso.
Klar. Ja, ich hake noch einmal nach. Sie sprachen gerade an, Sie waren bei der Präsidiumssitzung des DFB. Gab es heute klar das Thema WM 2006, die Nachwirkung. Also eine Lichtgestalt hat großen Schatten über den Verband geworfen. Heute kam jetzt heraus, oder Sie haben es in einer Pressemitteilung auch mitgeteilt, dass eben die Finanzbehörden die Gemeinnützigkeit des Jahres 2006 für den DFB aberkannt haben, eine Nachzahlung von 19,2 Millionen fällig wird, der DFB aber dagegen Einspruch erheben wird. Wie sehen Sie die Aussichten des DFB in diesem Zusammenhang?
Nun, wenn ich den Steueranwälten des DFB Glauben schenken darf, dann gönnen wir uns durchaus Hoffnung machen, dass wir am Ende da tun können. Das ist ja unsere Position, dass im Jahr 2006 diese 6,7 Millionen Euro als Betriebsausgabe angesetzt werden können. Nun muss man einräumen, die 6,7 Millionen Euro wurden vom DFB an die FIFA bezahlt und deklariert als Zahlung im Hinblick auf eine WM-Kulturgala. Jeder weiß, die Kulturgala hat nicht stattgefunden. Insoweit ist eine falsch deklarierte Zahlung gegeben. Steuerrechtlich entscheidend ist, ob diese Zahlung am Ende aber doch mit dem Geschäftsbereich des WM-Organisationskomitees zu tun hatte und deswegen eine Betriebsausgabe war. Die Steuerbehörden sagen, dass dem nicht so sei. Sie stellen deswegen die Gemeinnützigkeit des Verbandes für das Jahr 2006 in Frage, haben entsprechend geänderte Steuerbescheide uns zukommen lassen, die sich in der Summe dann insgesamt auf 19,2 Millionen Euro aufsummieren. Wir sind nicht überrascht worden davon. Wir haben mit diesem Steuerbescheid seit Monaten gerechnet, uns auch bereits darauf eingestellt und wir haben ja heute auch schon erklärt, dass wir jetzt alles unternehmen werden, um eben diese 19 Millionen nicht ans Finanzamt zahlen zu müssen. Niemand aus der heutigen DFB-Führung hat mit den Vorgängen damals etwas zu tun, aber es ist unsere Pflicht, Schaden abzuwenden vom DFB und wir sitzen heute hier und diskutieren Themen des Amateurfußballs. Es gäbe viel zu tun für die Unterstützung der Fußballbasis und deswegen würde ich diese 19,2 Millionen schon gerne bei dem DFB selber behalten.
Ja, es bewegt sich immer weiter im Fußball und wir bewegen uns schon im Sauseschritt auf die oder auf das Ende der Sendung zu. Das war so ein Rückblick, ein zugegeben kurzer Rückblick auf eine lange Präsidentschaft von Karl Rothmund. Ich kann meinen Gast, Dr. Rainer Koch, nicht entlassen, ohne in Erfahrung zu bringen, was er seinem Kollegen jetzt im Ruhestand wünscht.
Ja, ich wünsche ihm eben gerade nicht den Ruhestand. Er geht ja Gott sei Dank nicht so ganz. Das entspricht glücklicherweise auch seinem Naturell. Und wenn wir jetzt Fernsehen hätten und ihn anschauen würden, dann würde jeder auch sehen können, dass meine Aussage richtig ist. Aber ich wünsche mir auch, dass er nicht ganz geht. Ich wünsche mir, dass er uns weiter berät. Ich wünsche mir, dass er aktiv weiter mit Einfluss nimmt auf so manche Themenbereich im Amateurfußball, dass er vor allen Dingen mithilft, dass Günter Distelrath und die Kollegen hier im Niedersächsischen Fußballverband weiter so erfolgreich arbeiten wie unter seiner Präsidentschaft. Und für mich ganz persönlich wünsche ich mir, dass er einfach weiter ein so wichtiger und guter Ratgeber bleibt, wie er es die ganzen letzten Jahre war.
Ich werde zum Ende der Sendung jetzt noch einmal ein Zitat von Karl Rothmund bringen, das mir sehr gut gefällt. Also es geht um sein großes Anliegen an den Fußball und da zitiere ich ihn jetzt. Der wichtigste Punkt ist die Vorbildfunktion der Elite, um die Kinder und Jugendlichen weiterhin zum Fußball zu bringen. Denn hier gelingt Fairplay, Respekt, Kameradschaft, Integration. Es ist ein unglaublich positiver Effekt des Fußballs, dass er junge Menschen erzieht, ohne dass sie merken, dass sie erzogen werden. Ein großartiges Statement, dass ich noch einmal so zusammenfasse, am Ende Ihrer großartigen Karriere, 27 Jahre Verbandsarbeit, mein Respekt haben Sie ganz sicher. Ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles erdenklich Gute für die Zeit, die hoffentlich noch sehr viel Aufregendes zusätzlich für Sie bringen wird und verabschiede mich, bedanke mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken, dass Sie diese Sendung so gemacht haben, dass ich also hier derart positiv dargestellt werde. Aber alles das, was ich erreicht habe, habe ich erreicht, weil wir glänzende Mitarbeiter in der Verwaltung des Niedersächsischen Fußballverbandes haben und hatten, dass wir ausgezeichnete ehrenamtliche Mitarbeiter haben. Und ich habe eins gelernt, mein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender hat immer gesagt, meine wichtigste Aufgabe ist, die entscheidenden guten Mitarbeiter zu finden. Und wenn Mitarbeiter keinen Erfolg haben, dann wirst du auch als Chef keinen Erfolg haben. Und unsere Mitarbeiter, meine Mitarbeiter hatten Erfolg und dadurch hatte ich auch Erfolg. Ich habe das nicht erreicht, sondern wir haben das erreicht. Und den Dank übrigens gebe ich auch an Rainer Koch zurück. Der Bayerische Fußballverband ist genau wie in der Politik Bayern. Und wir sind, und das hat er auch gelernt, wir sind Niedersachsen. Und wir haben uns gegenseitig respektiert und anerkannt, jeder mit anderen Fähigkeiten. Und insoweit haben wir darum auch sehr gut zusammengearbeitet. Und deshalb will ich dieses Kompliment an ihn zurückgeben. Es hat Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, obwohl es nicht immer einfach war.
Ein gutes Schlusswort.